Dieser Podcast wird präsentiert von Kon-Tiki Reisen. Entdecken Sie die winterliche Schönheit Nordislands und erleben Sie tanzende Nordlichter. Informieren Sie sich jetzt auf kon-tiki.ch. NZZ Akzent.
Thank you very much. Can you hear me okay? All right, great.
Well,
thank you so much to Hilal and the organizers and to you for
Eliza Maeslia betritt hier die Bühne für einen Talk im Rahmen eines Workshops an der Rice University in Texas. Und dieser Gast wurde mit großer Spannung erwartet, denn Eliza Maeslia ist ein großer Name in der Wissenschaft, Anna.
Ja, genau. Eliza Maeslia, das ist ein sehr bekannter und renommierter Hirnforscher. Und in diesem Talk spricht er über die neuesten Entwicklungen in der Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen, wie Parkinson und Alzheimer zum Beispiel, und was man da Neues herausgefunden hat und was neue Therapiemöglichkeiten sind.
Or in combination with the Lewy body, with the Alzheimer pathology.
Und Maeslia, das ist nicht irgendein Wissenschaftler. Was der sagt, das hat wirklich Gewicht. Oder hatte es jedenfalls bis vor kurzem. Denn jetzt hat sich gezeigt, dass vieles von dem, was er sagt, so wahrscheinlich gar nicht stimmt. Denn Eliza Maeslia hat mutmaßlich jahrelang Daten gefälscht.
Es ist ein Fälschungsskandal, der die gesamte Wissenschaft erschüttert. Was das für die Demenzforschung bedeutet, erklärt Wissenschaftsredaktorin Anna Weber. Ich bin Nadine Landert. Anna, als erstes, wie sicher kann man denn wirklich sein, dass Eliza Maeslia Daten gefälscht hat?
Also bewiesen wurde noch nichts, aber was man bisher herausgefunden hat, sieht nicht so gut aus für Maeslia. Im Auftrag von dem Wissenschaftsmagazin Science wurde ein Bericht über ihn verfasst und der ist ganze 300 Seiten lang geworden. Und da drin wird eine Publikation nach der anderen abgehandelt. Insgesamt 130 Stück, die er seit 1997 veröffentlicht hat. Und in all diesen Publikationen hat man eben Unregelmäßigkeiten gefunden. Und da liegt die Schlussfolgerung schon sehr nahe. Maeslia, der hat wahrscheinlich gefälscht. Und zwar über Jahre hinweg, immer und immer wieder.
Ja, 130 Publikationen, also das sind schon viel.
Ja, genau. Maeslia hat sehr, sehr viel geforscht. Er hat auch viele Mitarbeiter. Insgesamt hat er über 800 Forschungspublikationen veröffentlicht. Mhm. Und zwar vor allen Dingen zu Alzheimer und zu Parkinson. Mhm. Und er war auch als Direktor tätig von der Abteilung für Neurowissenschaften am National Institute of Aging. Und das ist ein Institut von der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Mhm. Und da hat er auch sehr viel Gelder verwaltet. Also insgesamt hat er 2,6 Milliarden Forschungsgelder für die Alzheimer-Forschung verantwortet in den USA.
Und wenn du sagst, seine Forschung war so wichtig, er hat so viel gearbeitet, was genau hat er erforscht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also er hat sehr, sehr viel mit Mäusen gearbeitet und hat die zum Beispiel dann genetisch so verändert, dass sie so eine Art Pseudo-Alzheimer oder Pseudo-Parkinson hatten. Mhm. Und dann konnte man an diesen Mäusen eben erforschen, was genau passiert bei dieser Erkrankung im Hirn und auch Medikamente entwickeln können gegen diese Krankheiten.
Mhm. Also da gab es Erkenntnisse, die auf seinen Forschungen basierten.
Ja, oder also jedenfalls sah es so aus. Also die Forschungsergebnisse, die er publiziert hat, die sahen sehr seriös aus und die sahen ja auch relevant und fundamental aus. Und er hat viel mit anderen einflussreichen Wissenschaftlern auf dem Gebiet auch zusammengearbeitet und hatte insgesamt großen Einfluss auf die Entwicklung von diesem Forschungsgebiet. Mhm. Ja, und seine Veröffentlichungen, die wurden eben auch sehr viel zitiert. Das heißt, andere Wissenschaftler haben auf diesen Arbeiten auch ihre eigene Forschung dann aufgebaut. Mhm. Und besonders gravierend ist das im Zusammenhang mit der Medikamentenentwicklung, weil auch da zum Teil Medikamente entwickelt wurden, basierend auf diesen Erkenntnissen von Maeslia. Und jetzt weiß man eben gar nicht so genau, ja, hält es denn?
Weil er eben diese Grundlagenforschung gemacht hat. Jetzt, aber wie oder was hat er denn genau gefälscht?
Seine Fälschungen, die sind eigentlich alle ziemlich simpel gemacht. Hm. Der hat in erster Linie Abbildungen gefälscht. manchmal waren das so einfache Tricks wie das gleiche Bild zweimal verwenden. Also dann ist zum Beispiel in einer Publikation eine Mikroskopieaufnahme von einem Mäusehirn zu sehen und er behauptet, es sei das Hirn von einer Maus, mit der eben ein bestimmtes Experiment gemacht wurde. Mhm. Und wenn man jetzt aber schaut, sieht man, dass vielleicht 2 Jahre vorher in einer ganz anderen Publikation das exakt gleiche Bild schon mal drin war. Und da war es aber angeblich das Hirn von einer ganz anderen Maus, mit der man auch ein ganz anderes Experiment gemacht hat.
Okay, also da dann habe ich die Arbeit nicht gemacht, sondern einfach dasselbe Bild verwendet.
Ja, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall weiß man jetzt nicht mehr, was zeigt denn dieses Bild tatsächlich und wie sah jetzt das Hirn dieser Maus nach dem Experiment denn wirklich aus. Ansonsten hat er auch, also andere Abbildungen hat er auch einfach so ein bisschen mit Photoshop bearbeitet.
Das klingt wirklich einfach, ja.
Ja, genau. Und da weiß man jetzt wie nicht, ob dieser Eingriff mit Photoshop das Ergebnis von einem Experiment komplett verändert hat oder ob er das vielleicht auch nur so ein bisschen aufgehübscht hat. Aber letztendlich bedeutet es einfach, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das, was da gezeigt wird, auch wirklich das Ergebnis von dem Experiment ist.
Und wenn wir jetzt von 130 Publikationen reden, wo solche Fälschungen festgestellt wurden, dann muss man wohl schon sagen, das ist kein Versehen oder ein Fehler.
Ja, das ist auf jeden Fall auch so die Meinung der Experten, die sich diesen Bericht angeschaut haben. Also die waren alle recht entsetzt. Und ja, eben einfach die große Zahl und auch die Tatsache, dass das über Jahre, Jahrzehnte immer wieder passiert ist. Und auch, dass er selber der einzige Autor ist, der es auf all diesen Publikationen draufsteht. Das weist schon sehr darauf hin, dass er da involviert war und dass das nicht aus Versehen passiert ist.
Hat er selber sich dazu geäußert?
Er hat noch nichts dazu gesagt. Allerdings hat das Institut, wo er arbeitet, ein Statement herausgegeben. Und sie sagen eben, sie haben wissenschaftliches Fehlverhalten bei ihm festgestellt. Sie sprechen allerdings nur von 2 Publikationen vorerst und sagen auch, dass er jetzt nicht mehr dort als Direktor tätig ist.
Okay, das ist ja dann schon ein Zeichen. Das muss ja jetzt erst auch mal überprüft werden. Was heißt denn das jetzt, dass jetzt in jahrzehntelange Forschungen einfach nichts mehr wert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist jetzt eben erstmal schwierig zu sagen. Man müsste jetzt im Grunde alle seine Arbeiten ganz genau nachkontrollieren, Experimente wiederholen und halt schauen, wie viel von den Ergebnissen belastbar sind und wie viel nicht.
Das sind dann nicht nur die 130, sondern die 800 Publikationen eigentlich.
Ja, ganz genau. Und das ist eben so eine Mammutaufgabe. Und ja, das ist jetzt schon einfach ein sehr großer Vertrauensverlust generell in die Forschung an Parkinson, Demenz, Alzheimer. Und was das Ganze noch schwerwiegender macht, ist, dass Masley ja eben nur so der Höhepunkt ist von einer ganzen Reihe von Fälschungsskandalen.
Wir sind gleich zurück.
Entdecken Sie Nordislands Winterzauber mit heißen Quellen, imposanten Wasserfällen und eindrücklichen Nordlichtern. Mit Contiki-Reisen fliegen Sie direkt von Zürich nach Akureyri. Erleben Sie spektakuläre Landschaften, unvergessliche Momente und ein Hauch von Arktis im Norden Islands. Planen Sie Ihr Abenteuer jetzt auf contiki.ch.
Anna, du sagst also, das ist nicht der erste Fälschungsskandal. Was gab's denn da noch?
Genau, also es gibt leider schon allein aus den letzten paar Jahren noch einige andere Beispiele. Zum Beispiel gab es den Hirnforscher Marc Tessier-Lavigne, der musste 2023 als Präsident von der Elite-Uni Stanford zurücktreten, weil er Daten gefälscht haben soll. Dann gab es Slokovic, das ist auch ein prominenter Alzheimer-Forscher, der war an der University of Southern California und dem wird vorgeworfen, dass er nicht nur selber Daten manipuliert hat, sondern auch seine Mitarbeiter dazu angehalten haben soll. Und ganz prominent war auch 2022 der Fall von Sylvain Lesnay von der University of Minnesota und auch ihm wurde vorgeworfen, dass er in einflussreichen Studien Abbildungen manipuliert haben soll. Mhm. Ja, und Masley ist, glaube ich, in dieser Reihe schon der gravierendste Fall, weil er so am meisten Einfluss hatte auf das Forschungsgebiet. Aber die Tatsache, dass da eben zu so vielen Fällen gekommen ist, weckt natürlich nicht gerade Vertrauen.
Das ist ja auch schon sehr beängstigend. Wie lässt sich denn das auch irgendwie erklären, dass es jetzt gerade in der Demenzforschung diese Fälschungsskandale gibt? Ist da eigentlich einfach der Ruhm so vielversprechend, der vielleicht dazu motiviert? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, es ist schon sehr klar, dass die Person, die jetzt das Heilmittel gegen Alzheimer findet, der winken sehr viel Ruhm und Ehre, Preise und auch sehr viel Geld. Generell fließt in die Alzheimer- und Demenzforschung sehr, sehr viel Geld. Allein in den USA gehen jedes Jahr 4 Milliarden Dollar öffentlicher Gelder in die Demenzforschung. Und ja, da ist potenziell die Versuchung natürlich schon groß, besonders spektakuläre Ergebnisse zu bekommen, egal wie.
Auf Kosten der Menschheit.
Ja. Aber man muss natürlich schon auch sagen, es ist nicht die einzige Disziplin, in der gefälscht und manipuliert wird. Es sind am Ende des Tages leider auch immer Menschen. Und es ist auch nicht ganz klar, ob jetzt das Forschungsgebiet rund um Alzheimer besonders betroffen ist. In letzter Zeit, eben dadurch, dass schon so viele Fälle ans Licht kamen, wird da auch sehr genau hingeschaut. Und es kann natürlich sein, dass gerade einfach man sehr, sehr viele von diesen Fällen aufdeckt, weil das Feld unter besonderer Beobachtung steht.
Mhm. Wo man hinschaut, findet man, so nach diesem Prinzip. Und trotzdem, das alles ist jetzt irgendwie sehr beunruhigend. Da fließt ja Unmengen an Zeit und Steuergeldern in die Forschung. Und am Ende weiß ich trotzdem nicht, was ich überhaupt glauben kann, jetzt auch als Patientin. Was heißt das für die Menschen?
Die Konsequenzen sind zum Teil schon gravierend. Also ich glaube, vor allen Dingen für Menschen, die jetzt an Studien teilgenommen haben, wo Medikamente getestet wurden, die auf dieser Forschung beruhen. Für die ist es natürlich sehr schlimm, weil sie haben jetzt das Risiko auf sich genommen für Nebenwirkungen und so weiter. Und dabei ist das Medikament potenziell völlig wirkungslos, weil es auf ganz falschen Annahmen beruht. Mhm. Und auch alle anderen Patientinnen und Patienten, für die bedeutet es jetzt eben, dass die Entwicklung von potenziell wirksamen Medikamenten sich halt vielleicht verzögert hat, weil man Zeit und Geld vergeudet hat auf einer falschen Fährte. Das heißt jetzt noch nicht, dass gleich alles verloren ist. Also in der Forschung wird ja generell schon auch Arbeit immer wieder nachgeprüft und Experimente wiederholt. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die gesamte Arbeit auf diesem Forschungsgebiet gar nichts mehr wert ist. Mhm. Und bevor Forscher irgendwie auf einem Ergebnis sehr viel neue Forschung aufbauen, werden da die Grundlagen normalerweise schon auch nochmal kontrolliert und überprüft.
Und das heißt wahrscheinlich auch für Medikamente, die bereits auf dem Markt sind, da wurden ja noch zusätzliche Studien gemacht. Also kann man da jetzt sicher sein oder muss man die auch alle zurückziehen?
Genau, nein, da wird man wahrscheinlich jetzt daraufhin nichts zurückziehen müssen. Also da wurden klinische Studien durchgeführt und an denen war Masley ja auch nicht beteiligt. Das heißt, da muss man sich jetzt in dem Sinne keine Sorgen machen. Wobei man aber sagen muss, gerade bei Alzheimer sind schon diese neuen Medikamente, die jetzt auf den Markt gekommen sind, auch umstritten.
Wie meinst du das?
Es gibt eben so in der Alzheimer-Forschung ja schon seit Jahren einen gewissen Streit. Und zwar streiten sich die Forscher um die sogenannte Amyloid-Hypothese.
Klingt einfach.
Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert. Die Amyloid-Hypothese besagt, dass ein Protein namens Beta-Amyloid, dass das ursächlich verantwortlich ist für Alzheimer. Also die Idee ist, da sammelt sich viel von diesem Amyloid-Protein an, das klumpt zusammen, davon sterben die Nervenzellen und das löst dann die Demenz aus. Mhm. Und wenn man einfach diese Klumpen von Beta-Amyloid aus dem Gehirn entfernen kann, dann kann man auch die Demenz heilen. Mhm. Und auf dem Prinzip beruhen auch die Medikamente, die jetzt auf den Markt gekommen sind. Also die sind eigentlich sehr, sehr gut darin, dieses Beta-Amyloid aus dem Gehirn zu entfernen. Und das Problem ist aber, dass bisher die Ergebnisse, was so das Aufhalten von diesem kognitiven Zerfall angeht, die waren nur so mittelüberzeugend. Also die Medikamente haben einen Effekt und verlangsamen diesen kognitiven Verfall, aber gar nicht so stark und nicht so deutlich, wie man sich das erhofft hatte.
Und da können Kritiker jetzt ja sagen, seht, das wirkt eigentlich gar nicht wirklich, wir sind da auf der falschen Fährte.
Ganz genau das ist das Argument. Und die Befürworter sagen eben aber, dass die Tatsache, dass es überhaupt wirkt, ein Beweis dafür ist, dass Amyloid eben verantwortlich ist. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und generell muss man aber sagen, dass es noch keine so richtig befriedigenden Therapien gibt für die allermeisten neurodegenerativen Erkrankungen, also auch bei Parkinson beispielsweise.
Was eben auch heißt, dass der Druck auf die Forschung eigentlich noch größer ist, weil es ist ein Thema, sind Krankheiten, die viele Menschen betreffen, die vermutlich jetzt, wenn wir älter werden, in der Zukunft noch immer ein größeres Problem werden dürften, oder?
Ja, ganz genau. Also es betrifft sehr, sehr viele Menschen. deswegen ist es auch sehr, sehr relevant, was dort in der Forschungswelt passiert. Und ja, da ist so ein Vertrauensbruch in die Grundlagenforschung natürlich das Letzte, was man gebrauchen kann.
Das sind irgendwie wirklich schlechte Nachrichten. Gibt es denn da Hoffnung oder wo muss man da ansetzen?
Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man das jetzt auch ernst nimmt und beginnt, kritisch zu hinterfragen, was in der Forschung vielleicht falsch läuft und Experimente nachkontrolliert. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch vielleicht Konsequenzen daraus zieht, wie sich das Forschungsumfeld weiterentwickelt. Also, dass man zum Beispiel versucht, den Druck etwas zu reduzieren, der auf der Forschenden lastet, weil die momentan sehr viel Druck haben, sehr, sehr viele Publikationen herauszubringen. Mhm. Und ich glaube, die guten Nachrichten sind, dass es da eigentlich schon sehr, sehr viele Ansätze gibt. An sehr vielen Stellen werden schon Bemühungen unternommen, um da auch wirklich aktiv Dinge zu verändern.
Und da müsste sich ja wahrscheinlich auch etwas ändern bei der Kontrolle, oder? Dass solche, ich sage jetzt mal, du hattest selbst gesagt, simplen Fälschungen wie die von Maeslia gar nicht möglich sind oder zumindest viel früher entdeckt werden.
Ja, richtig. Also das ist auch was, was man auf jeden Fall machen könnte, was auch prinzipiell die Journale machen könnten, die diese Forschung veröffentlichen. Da gibt es mittlerweile eigentlich gute Tools, die solche einfachen Fälschungen gut entdecken. Und wenn man die standardmäßig anwenden würde und generell standardmäßig mehr nach solchen Manipulationen suchen würde, dann würden sicher auch die Anreize sinken, solche Fälschungen zu begehen.
Danke, Anna, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war unser Akzent mit Wissenschaftsredaktorin Anna Weber. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.